Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Wir haben ein Olympiajahr. Herzlich willkommen zu einem Special von das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Meine Erinnerungen an Olympia reichen bis 84 zurück. 1984, alle vier Jahre, seit Anfang der 90er, dann auch alle zwei Jahre, zieht mich tatsächlich Olympia in den Bann. Zwei Wochen wird jede Sportart verfolgt, die Augenringe werden olympisch. Geht aber nicht nur mir so. Ich habe Gäste, die sich mit mir zusammen zurückerinnern an große olympische Spiele. Hier jetzt kurz vor Rio, beziehungsweise während Rio 2016. Und damit begrüße ich meinen lieben Kollegen von justbaseball.de, Axel Goldmann. Hallo Axel.
Hallo Andreas.
Axel, wir haben
eine Freude, hier zu sein.
Axel, wir haben uns tatsächlich vor vier Jahren kennengelernt über einen Baseball-Podcast und wir haben so eigentlich kaum über Olympia gesprochen. Und als ich dann jetzt nachgefragt habe, wer hat denn mal Bock, mit mir über Olympia zu reden, da hast du gesagt, Mensch, 1992 Barcelona, da war ich dabei. Es geht nämlich heute um Olympia 92 in Barcelona. Da warst du dabei damals.
Ja, also dabei, passiv war ich dabei.
Ja.
Durfte leider nicht mitmachen. Wir waren mit dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen unterwegs in Barcelona über die gesamte Dauer der Olympischen Spiele, von Ende Juli bis Anfang August, haben so 10 Kilometer, 15 Kilometer außerhalb von Barcelona gewohnt und waren tatsächlich jeden Tag in der Stadt.
Das ist großartig.
Es war eine unglaubliche Erfahrung.
Ja, insgesamt, also wir kommen ja natürlich jetzt gleich auf die ganzen olympischen Sachen zu sprechen. Insgesamt, wie ist denn dein Verhältnis zu Olympia an sich? Bist du auch einer von denen, die alle zwei Jahre dann wirklich alles gucken, oder bist du dann eher so der, lasst mich mit dem Dreck in Ruhe?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin ein riesengroßer Olympia-Freund. Du hast gesagt, deine erste Erinnerung wäre
84.
Mhm. Wann war Sarajevo? War 82.
84 war es auch.
Ja. 84. Ja, dann deckt sich das.
Ja.
Meine erste Erinnerung an Olympia ist dieser schreiende Wolf von Sarajevo.
Ja,
Sarajevo!
Das ist tatsächlich auch meine erste Erinnerung an Olympia.
Und dieser Comic-Wolf.
Genau. Ein wunderbares Maskottchen damals.
Ja, ja, absolut. Und ich habe vor ein paar Jahren habe ich noch mal eine Reportage über Sarajevo gesehen, wie die Zeit, wie der Krieg und alles diese Stadt verändert hat. Und es ist relativ deprimierend, wenn man sich dann, haben sie, glaube ich, die Rodelbahn gezeigt, wie das mittlerweile aussieht. Und das ist
überall zerbombt.
Da denkt man dann, verdammt, da war Olympia.
Ja.
Ja, aber ich bin ein großer Fan. Also meine London zum Beispiel fand ich ganz, ganz hervorragend, die Olympischen Spiele in London, angefangen von dieser grandiosen Eröffnungsfeier.
Ja. Ich war auch großer Olympia-Fan 2012. Tatsächlich, die Olympischen Spiele 2012 sind vielleicht somit die besten, die ich hier erlebt habe. 96 Atlanta zum Beispiel habe ich fast jede Sekunde gesehen, weil das war zwischen Abi und Ausbildungsbeginn. Und da habe ich sowieso nur so rumgesumpft und so und bin spät ins Bett gegangen, habe ich viel von gesehen. 92, immer nach der Schule dann in Barcelona dann nach Hause und dann tatsächlich jede Minute geguckt. Aber damals hatten wir ja noch nichts. Zwei Programme.
Ja, genau, wir hatten ja nichts. Ja. 92 hat der FC Europapokal noch gespielt.
Eieiei.
Das muss man sich vorstellen. Nein, aber ich tue mich, bei mir ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, 2012 London und 2000 Sydney.
Ah, ist auch gut gewesen. Allerdings
Sydney war halt so geil vom Publikum her, von diesem ganzen Ossi-Flair und von dieser ganz anderen Mentalität, von dieser Laid-Back-Mentalität. Mhm. Und als dann, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die Aborigine da.
Casey Freeman.
Ja, genau. Als die dann, was ist sie, 5000 Meter gelaufen?
400 Meter.
Ach Quatsch.
Und hat auch die olympische Flagge.
Schneid das jetzt bitte mal raus. Naja, auf jeden Fall. Ach ja, 5000 Meter war Mo Farag, ne?
Das war 2012, ja.
Siehst du, habe ich durcheinander gebracht. Nee, das war super. Oder ich kann mich noch erinnern, 2000, als sie die Geherin da kurz vom Stadion rausgezogen haben.
Oh ja, ganz, ganz finstere Geschichte.
Vor der Goldmedaille.
Ja.
Ja, das irgendwie, diese olympischen Momente, die vergisst man halt nicht, ne?
Nee, die vergisst
also
man
nicht. Diese ganz großen olympischen Momente vergisst man halt nicht.
Wir werden in den verschiedenen Specials auch auf die verschiedenen Olympischen Spiele eingehen, tatsächlich von 84 bis 2012. Ich weiß nicht, ob wir alle Sendungen zusammenbekommen, aber wir werden da natürlich unsere Erinnerungen dann auch mit verschiedenen Gästen dann aufleben lassen. Aber Axel, es soll heute um 1992 gehen, Barcelona. Und tatsächlich müssen wir als erstes über den Song reden von Montserrat Caballé und Freddie Mercury. Der ist 1988, ist der schon tatsächlich komponiert worden, oder 87 komponiert worden, und wurde dann 92 für Olympia dann als offizieller Olympiasong genommen. Und es ist ein ganz großes Stück Musik, wie ich finde. Ich war großer Queen-Fan früher und also Freddie Mercury, das war schon toll.
Es war ganz fantastisch. Der Song ist 88, als Barcelona die olympische Fahne bekommen hat.
Ja.
Ist der in Barcelona auf diesem zentralen Platz, ich weiß den Namen nicht mehr, ist egal. Auf jeden Fall haben sie da auf dem Montjuïc vor dem ist ja so eine Burg auf diesem Hügel.
Ja.
Und da haben sie dann ein Konzert gegeben und da hat im Prinzip die Olympiade angefangen. Also dieser Zeitraum über 4 Jahre hat ja 88 dann für Barcelona angefangen. Da wurde dann das Logo enthüllt und dann kam Freddie Mercury in seinem Smoking mit Montserrat Caballé dahin und hat Barcelona gesungen. Und ich muss gestehen, dass es für mich immer noch der ergreifendste Olympiasong aller Zeiten ist.
Ja, und da scheiden sich ja auch die Geister. Ich habe einen Gast zu 88, der sagt, One Moment in Time von Whitney Houston ist ein ergreifender Song.
One Moment in Time ist natürlich, hast du im Fernsehen gesehen, im Hintergrund weht die deutsche Fahne in Zeitlupe und die deutsche Springreitermannschaft hat Gold geholt, weißt du?
Ja.
Es war dann der Tagesabschluss.
Ja, genau.
One Moment in Time und Dr. Rainer Klimke zieht den Hut.
Ja, genau. Und 1992, ich fand allerdings tatsächlich auch diesen Song ganz, ganz großartig. Und ich habe eine lange Zeit diese CD gehört. Und immer, wenn ich an meinem Amiga-Computer gespielt habe, habe ich diese CD gehört. Und deswegen, jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, Barcelona von Montserrat Caballé und Freddie Mercury, muss ich an Bundesliga-Manager Professional denken. Tatsächlich war das
ja. Hast du mir was voraus? Ich muss tatsächlich an Barcelona, an die Stadt denken.
Du hast die besseren Erinnerungen dann. Darf ich noch einen politisch inkorrekten Dialog zwischen einem Kumpel und mir über Montserrat Caballé loswerden? Es ist tatsächlich politisch inkorrekt. Wir haben telefoniert und damals gab es ja diese Sendung Zimmerfrei auf WDR. Und wir haben telefoniert, mein Kumpel und ich, und er sagt so, Mensch Andreas, wer ist denn heute Abend bei Zimmerfrei Gast? Und ich sag, Mathieu Carrière. Dieser Schauspieler, der auch mal im Dschungelcamp war. Und er ganz trocken, oh nee, die dicke Sängerin. Und da, das ist auch etwas, was ich mit Montserrat Caballé verbinde. Ist komplett unlustig. Ich fand das damals urkomisch.
Ja, gut. Was soll ich jetzt dazu sagen?
Wir schweigen das einfach aus.
Wir schweigen das tot. Nein, Montserrat Caballé hat das mit Freddie Mercury fantastisch gemacht und ich finde, das sollte dann für sich stehen.
Einfach. Absolut, und leider hat Freddie Mercury der Olympia nicht mehr erlebt 1992. Er ist 1991 gestorben, ungefähr ein Dreivierteljahr vor Olympia 92 und ja, das war sehr, sehr schade. Auf jeden Fall einer der ergreifendsten Olympia-Songs ever. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen und Wann bist du zum ersten Mal auf der Anlage von Olympia gewesen, um jetzt mal zum Sportlichen zu kommen?
Ein Jahr davor.
Ehrlich? Zu den Testwettkämpfen, oder?
Nee. Das war, da waren keine Wettkämpfe, aber da haben wir Barcelona besucht. Ich war von 90 bis 93 jedes Jahr in Barcelona.
Ui.
In den Sommerferien. Und 91 waren wir dann auch schon in der Stadt und haben uns mal so umgeguckt, was denn da passieren wird.
Ja. insgesamt, bevor wir jetzt gleich mal auf diese ganzen sportlichen Sachen kommen, die Anlage an sich, also die Wettbewerbe an sich, waren die alle gut erreichbar oder waren die irgendwie welche außerhalb? Ich meine, Segeln hat ja häufig den Nachteil, dass es relativ weit außerhalb ist. Jetzt ist Barcelona eigentlich ganz gut gelegen für die Segelwettbewerbe. Insgesamt, was hat das damals für einen Eindruck gemacht? Waren die Wettbewerbe alle gut erreichbar?
Absolut. Also das Zentrum der Olympischen Spiele war ja auf dem Montjuic, da wo das Olympiastadion gebaut worden ist. Da war das Schwimmstadion daneben, da waren auch noch zwei kleinere Hallen daneben. Das Camp Nou liegt mitten in der Stadt, ist auch perfekt zu erreichen. Am Hafen haben dann die Freischwimmwettbewerbe stattgefunden. Also alles fußläufig erreichbar. Und damals für jemanden, der mit KVB, ÖPNV aufgewachsen ist, war es für mich faszinierend, wie ein funktionierender öffentlicher Personennahverkehr durchgeführt werden kann. Es war alles absolut perfekt. Also ganz kurze Wege und alles in der Stadt, alles super erreichbar.
Ja, also wie gesagt.
Aber auch wahrscheinlich überhaupt nicht mehr mit heute zu vergleichen, weil es halt um Dimensionen kleiner war, ja, als man sich das überhaupt vorstellt.
Also die Wettkampfanlagen waren quasi alle fußläufig erreichbar?
Ja, also natürlich ist es ein Weg vom Montjuic zum Camp Nou.
Ja.
Ne, also den machst du nicht zu Fuß, aber dann ist dann halt gehst in die U-Bahn oder in die Tram und bist halt innerhalb von 5 Minuten von der Haltestelle an diesem Wettkampfort. Das ist zwar überhaupt kein Problem.
Tja.
Also das Tischtennis-Ding war zum Beispiel, das war ein alter Bahnhof.
Ja, ich weiß. Also auch eine der schöneren Wettkampfstätten 1992, die Tischtennis-Wettbewerbe, über die wir nachher auch noch sprechen möchten, weil wir beide tatsächlich ganz gute Connections zum Tischtennis haben, über die wir nachher noch sprechen müssen. Tischtennis hatte tatsächlich eine sehr, sehr schöne Halle und ich glaube, kaum eine Wettkampfstätte hat in der gesamten Karriere der Olympischen Spiele schönere Bilder hervorgebracht.
Stopp, sag's nicht, als das Schwimmen.
Als die Wassersprungwettbewerbe, ja, okay, der Turmspringen und so.
Ja,
was waren das für Bilder mit der Kamera, mit dem Berg im Hintergrund?
Genau.
Unglaubliche Bilder.
Genau. Also das Schwimmstadion war im Prinzip in Wurfnähe des Olympiastadions.
Ja.
Auf dem Berg. Und du hast halt in die Stadt runtergeguckt.
Diese Fotos von den Leuten, die gerade abgesprungen sind, und du siehst dann im Hintergrund siehst du dann halt die Stadt, das ist großartige Bilder sind das gewesen.
Ja.
Das war der Teil 1 hier vom Spiel meines Lebens von Axel, Olympia 92. Wenn wir uns gleich wieder hören, kümmern wir uns mal um den sportlichen Teil, weil es hat tatsächlich sehr, sehr viele Geschichten gegeben damals zu Olympia 92. Ich kann mehr davon erzählen, was so am Fernsehen gezeigt worden ist. Axel erzählt darüber, was vor Ort war. Hier bei meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Das Spiel meines Lebens, das Olympia-Special, heute mit meinem Kollegen von justbaseball.de, Axel Goldmann, und wir reden über Olympia 92. Wir haben eben schon darüber gesprochen, Axel, dass du da warst vor Ort. Wie kann ich mir das vorstellen? Warst du tatsächlich jeden Tag bei den Wettbewerben draußen und konntest du dir aussuchen, wo du warst oder wo du hingegangen bist?
Nee, aussuchen konnten wir es uns nicht. Wir haben Karten bekommen vom Landessportbund, die uns halt... am Abend vorher wurde dann gesagt, morgen gehen wir dahin und am Tag haben wir dann die Karten bekommen. Also wirklich aussuchen konnten wir es uns nicht. Es gab zwei oder dreimal gab es Fußballkarten, die parallel mit anderen Sportarten gelaufen sind und da habe ich zweimal halt mich für Fußball entschieden, aber sonst wurde das schon vorgegeben. Das waren halt wahrscheinlich irgendwelche Kontingentkarten, die abgegeben worden sind. Also wir haben dafür auch nichts bezahlt.
Ja.
Aber wir waren, also ich war nicht jeden Tag beim Wettkampf, aber wir waren jeden Tag in der Stadt und waren auch im Prinzip jeden Tag auf dem Olympiagelände, weil du darfst dir das nicht so vorstellen, wie man sich heutige Großveranstaltungen vorstellt. Also es war überhaupt nicht so, dass dass da irgendwas abgesperrt war oder dass du dich nicht irgendwie frei bewegen konntest oder dass du überall Zutrittskarten brauchtest. Im Prinzip war es eine Sportveranstaltung, wo am Eingang zur Halle Karten kontrolliert worden sind. Vorher war da gar nichts. Also es war auch keine Polizei oder kein Militär, was man jetzt irgendwie groß auffällig hätte sehen müssen, sondern du konntest dich absolut frei und locker an alle Wettkampfstätten begeben. In den Olympischen Park konntest du gehen. Du konntest natürlich nicht ins Olympische Dorf gehen. Da war dann schon ein Tor vor, aber in den Olympischen Park konntest du gehen. Und da saßen halt genug Athleten auch rum und haben da sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Da konnte sich halt daneben setzen. Es war überhaupt kein Problem. Und es war halt absolut unkompliziert und sehr, sehr frei. Und in der ganzen Stadt war halt eine unglaublich gute Atmosphäre. Man hatte ja vorher so ein bisschen gedacht, oh, das sind die Katalanen, ob die so wirklich geil auf Olympia sind, ob die irgendwas oder ob da vielleicht irgendwelche antispanischen Proteste kommen. Überhaupt nichts. Die ganze Stadt war geschmückt, das ganze Volk, die ganzen Leute haben sich wie Bolle auf Olympia gefreut und haben da gefeiert. Wir wurden als ausländische Gäste wurden wir überall äußerst zuvorkommend behandelt. Wie aber in den anderen Jahren auch. Also das hat jetzt vielleicht gar nicht viel mit Olympia zu tun, aber es war einfach ein Event, der 2 Wochen lang stattgefunden hat, der in der ganzen Stadt stattgefunden hat. Mhm. Nicht nur isoliert, vielleicht auf eine Halle, wo dann, wie es vielleicht heute ist, ich weiß es nicht, ich war danach nie wieder bei Olympia, wo du halt keine Ahnung, mit Bussen hingekarrt wirst, dann gehst du in die Halle, dann ist da 2 Stunden Atmosphäre, dann gehst du wieder raus und denkst, du bist im Krieg. So war es nicht, sondern es war halt einfach eine offene Veranstaltung und es war eine unfassbar gute Atmosphäre.
Hatte also die Leichtigkeit, die wie sie bei Olympischen Spielen tatsächlich gewünscht ist, beziehungsweise wie man sie sich vorstellt. 96 in Atlanta gab es einen Anschlag.
Die damals vielleicht noch möglich war.
Ja. Ja, 96 in Atlanta gab es den Anschlag zum Beispiel.
Genau.
Und mit den Jahren wurden halt die Sicherheitsvorkehrungen immer strikter. In 2012 in London war es dann ja auch relativ heftig. Es wird jetzt in Rio relativ heftig sein. Und ja, sehr, sehr schade. Aber wenn du sagst, 92 war es noch möglich, dann hast du ja insgesamt fantastische Sommerspiele erlebt. Und das Wetter war auch ganz gut damals.
Absolut. Also ich kann dir vielleicht, wenn die Zeit bleibt, ein kleines Beispiel nennen.
Ja.
Wir hatten Karten für das olympische Badminton-Finale, beziehungsweise für den Finaltag beim Badminton. Und dann sind wir mit der Straßenbahn hingefahren und wir waren nur 5 oder 6 Leute. Und vor dieser Badminton-Halle, die in einem relativ, ja, also es war sehr ruhig. Du hättest jetzt, wenn du jetzt aus der Bahn gekommen bist, hättest du jetzt nicht unbedingt gedacht, dass in 150 Metern Olympische Spiele stattfinden, sondern es sah halt einfach so aus wie ein normaler Mittwoch, weißt du, so in Barcelona. Mhm. Und es war natürlich wunderschönes Wetter und dann sind wir zu der Halle gegangen und vor der Halle war so ein kleiner öffentlicher Basketballplatz, so ein Hubplatz und da haben ein paar Leute Basketball gespielt. Und dann haben wir mitgespielt. Mhm. Sind wir noch hingegangen und haben gesagt, so mit Händen und Füßen, weil kein Mensch konnte Spanisch. Und dann haben wir gesagt, ob wir nicht auch ein paar Körbe werfen dürfen. Und dann haben wir irgendwann 3 gegen 3 Basketball gespielt, während halt auf der anderen Straßenseite der Einlass für Olympia begonnen hat. Und es war, hat sich kein Mensch dran gestört. Ja. Und es war halt einfach, es war in das Leben integriert, sage ich jetzt mal. Es war super.
Du bringst ja jetzt eine fantastische Überleitung. Basketball mit 3 gegen 3 und 92 Olympia ist eine perfekte Überleitung. Da hätten wir es abgesprochen. Einer der großen, großen Momente von Olympia 92 war das Dream Team. Habt ihr davon in irgendeiner Weise was mitbekommen?
Nee, gar nichts. Also wir haben keine Karten bekommen.
Ja.
Und Also diesen Hype haben wir auch nicht mitbekommen.
Weißt du,
ich glaube auch gar nicht, dass der in Spanien so riesengroß war.
Weißt du, wer in Deutschland für das deutsche Fernsehen die Dream Team Spiele übertragen hat, kommentiert hat?
Fassbender?
Nee, Fritz von Ton und Taxis.
Ah, Fritz von Ton und Taxis.
Tatsächlich Fritz von Ton und Taxis, und der hat damals, glaube ich, noch gar nicht so dieses Uiuiui gebracht, sondern tatsächlich hat er sich versucht, diesen Basketball zu übertragen, und damals hat man sich an ihm noch nicht gestört. Aber es ist ein Fun Fact, Fritz von Thun und Taxis hat die Dream Team Spiele übertragen. In Deutschland war es ein Riesenhype damals. Ich hab damals Basketball im Sport gehabt, und wir haben tatsächlich auf diese Spiele der amerikanischen Mannschaft mit Larry Bird, mit Magic Johnson, haben wir hingefiebert, Michael Jordan. Und damals war tatsächlich eine der großen Nachrichten, war das Dream Team. Als diese in den Sportarten diese Amateurregelung aufgehoben worden ist, haben sich die Amerikaner gedacht, okay, wir schicken mal unser bestes Team hin, und es war das Dream Team. Kein Spiel haben sie in der Vorrunde mit weniger als 40 Punkten gewonnen. Sie waren im Viertel, im Halbfinale waren sie sehr, sehr souverän. Sie lagen ein einziges Mal während dieser kompletten Olympischen Spiele zurück. Das war beim Stand von 25-23 gegen Kroatien im Finale. Ansonsten lag dieses Team nicht zurück, und am Ende haben sie trotzdem mit über 30 Punkten gewonnen. Also, das war eine der dominantesten Goldmedaillen in der Geschichte von Olympia, und es war tatsächlich einer der ersten großen Hypes, die es so gegeben hat. Du hast gar keine Berührungspunkte dazu gehabt.
Nee, damals nicht und heute nicht.
Basketball interessiert dich nicht ganz so.
Basketball interessiert mich in etwa so wie, fällt mir jetzt wenig ein, was mich weniger interessieren würde als Basketball.
Ja, also ich war damals ein ganz
Schach.
Ich war damals ein großer Fan, und deswegen, es ist eine der großen Geschichten von Olympia 92. Was war denn für dich eine der großen Geschichten? Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du warst beim Fußball häufiger, beziehungsweise hast du dir ja auch erzählt. Bei welchen Wettbewerben warst du denn noch?
Ich war zweimal beim Fußball, bei einem Vorrundenspiel im damaligen Stadion von Espanyol und beim Spiel um Platz 3 zwischen Ghana und Australien im Camp Nou vor 6.000 Zuschauern. vielleicht ein bisschen weniger.
Ja.
Es hat gehallt.
Das ist nicht schön.
Kann man sagen.
Es war auch ein 1-0 dann damals für Ghana.
Ja, es war, also ich wusste, dass Ghana gewonnen hat. Dass es jetzt ein 1-0 war, wusste ich nicht mehr. Ich dachte, es wäre irgendwie ein 2-1 gewesen. Aber Ghana hat gewonnen. Und wir im deutschen Block haben auch sehr für Ghana gesungen. Ich weiß auch nicht, warum, aber es war so.
Weißt du, wer 1992 für Ghana im Kader stand?
Nein.
Sammy Kufuor. Im Alter von 16 Jahren.
Dann habe ich den gesehen.
Wenn er gespielt hat. Nii Lamptey war damals auch dabei.
Ja. Ne? Und aber es war trotzdem, war es halt fantastisch. Also es war super. Die haben dann nachher wir waren in der Kurve. So halb neben dem Tor Richtung Kurve, und dann standen die nachher auch da und haben Welle gemacht und alles. Es war super. Sie haben Bronze gewonnen, haben sich sehr, sehr gefreut. Dann war ich beim Judo.
Ja.
Entschuldigung, einmal
gerade noch zum Fußball zurück.
Ja.
Pep Guardiola war damals in der 92er im Olympiasiegerteam der Spanier. Zusammen mit jemandem wie Santiago Canizares zum Beispiel.
Okay.
Ja, also Pep Guardiola, nicht nur unglaublicher Trainer, sondern auch damals Olympiasieger. Judo
war ich. Auch zum Glück an einem Finaltag, und habe gesehen, wie Spanien 2 Goldmedaillen im Judo geholt hat.
Ja.
Für Frauen, wo die Halle ausgerastet ist, also wirklich ausgerastet. Es war eine ekstatische Stimmung. Es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil ich dann auch irgendwann beim dritten Finale die Regeln geschnallt habe. wie der Schiedsrichter das dann anzeigt, was eine Viertel, was eine halbe und was eine ganze Wertung ist. Das musste mir dann erstmal von einem netten jungen Mann, ich glaube aus der Schweiz. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo er herkam. Er war auf jeden Fall nicht aus unserer Gruppe, aber es war halt ein Judoka und der hat mir das dann mal erklärt, weil er halt mitbekommen hat, dass ich die ganze Zeit halt gefragt habe, ja, warum geht das denn jetzt noch weiter? Die lag doch auf dem Rücken.
Almudena Munoz im Halbleichtgewicht und Miriam Blasco im Leichtgewicht haben damals die Goldmedaillen für Spanien geholt.
Du weißt so viele Dinge, Andreas. Mhm.
Das hat mir Wikipedia gerade gesagt.
Wahnsinn!
Das hat mir Wikipedia gerade gesagt, aber ich wollte dann tatsächlich nochmal diesen Namen so mit einem Name-Dropping dann einfach so reinschmeißen in diese Diskussion.
Okay, sehr, sehr gut.
Ja. Warst du bei der Leichtathletik?
Ja. Nein, ich war nicht bei der Leichtathletik. Das haben wir leider keine Karten für bekommen, aber ich war beim Schwimmen.
Beim Schwimmen? Bei Franzi van Almsicks ersten Rennen damals?
Ja, allerdings nur vormittags.
Ja.
Also ein Finale haben wir nicht sehen dürfen, sondern wir waren nur vormittags da zu den Vorläufen. Aber wir haben einen Staffelvorlauf gesehen, der sehr, sehr cool war.
Staffeln sind eh super. Aber
ja, ja. Das war ganz hervorragend.
Franziska von Almsick damals Silber über 200 Meter Freistil, Silber über die 4x100 Meter Lagen und in der Staffel über 4x100 Meter Freistil haben sie damals noch Bronze geholt. Und Franzi van Almsick damals mit 14 Jahren war die große, große Story auch in Deutschland. Die Bild-Zeitung hat Franziska von Almsick komplett abgefeiert, bis sie dann ein paar Jahre später, glaube ich mal, bei Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften enttäuscht hat. Und dann hat sie die Bild fallen gelassen. Das war so typisch Bildmanier. Man fährt
wie eine heiße Kartoffel.
Genau, man fährt mit dem Fahrstuhl hoch mit der Bild, aber man fährt auch mit ihm runter. Und das ist damals tatsächlich diese bewegte Karriere von Franziska von Almsick hat in Barcelona eigentlich ihren Ursprung genommen. Und sie war damals ja komplett noch, also sie hatte kein Medientraining oder so, sie war sehr, sehr schüchtern in Interviews. Und das war damals schon eine große Geschichte dann auch im deutschen Fernsehen.
Ja. Ja, da war ich auf jeden Fall. Dann war ich halt, wie eben schon angedeutet, kurzfristig beim Judo. Wir sind dann leider Gottes während des ersten Finals der Halle verwiesen worden. Lustige Geschichte, wenn du sie hören willst.
Gerne.
Du bist in diese Halle gegangen und es gab keine wirklichen Informationen. Also wenn du jetzt nicht tief in dieser Sportart drin stecktest, weißt du gar nichts. Du gehst dann halt da rein. Das ist wie hier in der Bezirkssporthalle, wo halt einfach irgendein Turnier stattfindet. Mhm. Und da lag halt auf jedem Sitz lag halt so ein ausgedruckter Zettel mit den Partien. Aber nur auf Spanisch. Also nicht mal auf Englisch, sondern nur auf Spanisch. Und man hat dann halt gelesen, okay, Korea, 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 China, Korea, Korea, ein Indonesier war dabei, dann kamen wieder 17 Koreaner und zwei Chinesen. Und irgendwo, so viel Spanisch konnten wir dann auch, stand Alemann. Mhm. Also was ist denn hier los? Da ist ein Deutscher dabei, es war ein Mann. Mhm. Aber wie cool ist das denn? Ja, und dann haben wir aus unseren Rucksäcken halt die Fahnen rausgeholt und haben uns hier noch schlandmäßig gekleidet. Wir waren schon Schland, da gab es Schland noch gar nicht.
Ja, ihr habt quasi den Schland.
Ja, vielleicht bin ich es schuld. Und haben uns tatsächlich schwarz-rot-gold die Wangen bemalt und haben dann auch so ein bisschen gesungen. Und dann haben wir festgestellt, dass das der Schiedsrichter war. der dann das Damen-Doppel, glaube ich, leiten durfte. Und dann sind leider Gottes ja zwei, drei Becher, zwei, drei Reihen unter uns gefallen. Und dann kam Polizei. Also es war das erste Mal, dass ich dann da Polizei gesehen habe und die haben uns relativ schnell da entsorgt. Aber es ist nichts passiert. Wir sind dann einfach vor die Halle geschickt worden und konnten dann wieder nach Hause fahren. Also wir sind nicht ins Gefängnis gekommen oder so.
Aber so ein bisschen die Brigade Hartmut Strampe wart ihr schon auch als Erste.
Ja, also wir waren halt, ne, wenn du 16 bist,
ja, ja,
passiert sowas mal. Aber es ist ja, also wir sind nicht irgendwie gewalttätig geworden oder so. Sind halt einfach zwei, drei Becher geflogen und dann haben die sich gedacht, ah, okay, bevor wir die jetzt nochmal was trinken lassen oder so, schicken wir die besser vor die Tür. Und Ja, das trotzdem. Ich war in der Badmintonhalle beim Finaltag. Ich schreibe mir das selbst als Credit zu, habe ich gesehen.
Sensationelle und, Sportart im Übrigen. Ich mag Badminton sehr, sehr gerne.
Ist halt anstrengend.
Ne? Ja, es ist sehr anstrengend, aber man zum Zugucken ist es fantastisch.
Ja.
Ich mag Badminton tatsächlich als eine dieser Rückschlagsportarten. Ich mag es auch selber spielen. Also sobald ein Netz zwischen mir und meinem Gegner ist, ist alles gut. Und deswegen bin ich da eigentlich immer sehr, sehr positiv gestimmt.
Ja, dann wird dir das, was ich noch gesehen habe, sicherlich auch gefallen, denn ich war tatsächlich beim Tischtennis.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Ich habe den großen Jan-Ove Waldner Gold gewinnen sehen.
Damals im Finale gegen Jean-Philippe Garcien.
Genau.
Damals.
Ganz genau.
Tatsächlich die einzige Goldmedaille, die nicht von den Chinesen geholt worden ist, weil Tischtennis ist halt der Sport, der traditionell von Chinesen bestimmt wird, war damals die Herrengoldmedaille und das war tatsächlich Jan-Ove Waldner, der Mozart des Tischtennis, der gegen Jean-Philippe Garcien gewonnen hat.
In einem absolut typischen Spiel. Waldner super überlegen, drei Meter hinter der Platte, Rückschlag, Rückschlag, Rückschlag und Gatien hat sich die Arme ausgerenkt und konnte nichts gegen dieses absolut kontrollierte Spiel machen und wir waren ehrfürchtig ergriffen.
Das und völlig zu Recht. Ich war bei der WM 2001, war ich in Bremen damals und da habe ich auch Jan-Ove Waldner gesehen und war damals 9 Jahre später noch absolut entrückt von seiner Leistung, von seinem Tischtenniskönnen. Also,
du hast es schon gesagt, der Mozart des Tischtennis ist tatsächlich so. Also er hat das Spiel verändert. Mhm. Das ist etwas, was ganz wenige Menschen von sich behaupten können, dass sie ein Spiel revolutioniert haben und Jan-Ove Waldner ist einer davon.
Es gab damals eine Silbermedaille für Deutschland. Jörg Roskopf und Steffen Fetzner haben die im Herrendoppel geholt. Die sind damals tatsächlich ins Finale gekommen und haben dann das Finale verloren. Ich weiß jetzt, ich habe tatsächlich nicht nachgeguckt, gegen wen sie das Finale verloren
Lin
haben.
Lin und Tao war es.
Ja, und auf jeden Fall haben sie das Finale damals verloren. Aber 89 sind sie ja Weltmeister in Dortmund geworden. Mhm. Und 92 dann die Silbermedaille in Barcelona. War trotzdem ein großer Erfolg für das deutsche Team.
Ja, absolut. Damals. Das war, ich bin mir relativ sicher, dass es die erste Medaille für Deutschland im Tischtennis war.
Ja,
war. Oder hatte Schell,
es wurde erst 88 olympisch, von daher.
Ja, okay.
Ne? Ich habe mit Jörg Roskopf und Steffen Fetzner tatsächlich noch ein Hühnchen zu rupfen, weil bei den Nordrhein-Westfalen-Meisterschaften von Jugend trainiert für Olympia führte ich in dem entscheidenden Einzel 20-17 im zweiten Satz gegen einen, ich glaube damals Düsseldorfer. Und wenn ich gewonnen hätte, wären wir für eine Woche nach Berlin, so Jugend trainiert für Olympia, nach Berlin gefahren. Und dann kamen Steffen Fetzner und Jörg Roskopf damals rein, frische Weltmeister, ich glaube es war 1990, und haben eine Autogrammstunde gegeben. Und für eine halbe Stunde wurde komplett das Spiel unterbrochen, wegen den beiden. Und ich habe das Spiel danach verloren.
Beim Stand von 2017.
2017, zweiter Satz.
Boah, das ist aber eine fiese Entscheidung.
Und ich habe das Spiel danach verloren.
Ja.
Und wir sind nicht eine Woche nach Berlin gefahren. Und ich habe...
Würdest du dann aber nicht eher mit den Organisatoren ein Hühnchen rupfen?
Nein.
Nicht mit Fetzner und Roskopf?
Ich kann die Organisatoren verstehen. Aber Jörg Roskopf und Steffen Fetzner hätten ja noch 5 Minuten warten können. Ne? Und ja, das ist meine Erfahrung mit Jörg Roskopf und Steffen Fetzner. Hat mit Olympia nichts zu tun, aber das wollte ich unbedingt nochmal loswerden.
Wie lange wartest du auf diese Gelegenheit schon?
Ich warte vor allen Dingen seit 24 oder 25 Jahren darauf, dass Jörg Roskopf und Steffen Fetzner selber mal sagen zu dürfen, was sie mir damals für Chancen verbaut haben.
Naja, jetzt hören sie es ja.
Ja, ich hoffe es.
Ja, ja.
Ja. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir uns mal um die restlichen Sport-Highlights kümmern, weil es gab nicht nur das, was Axel geguckt hat, es gab eine ganze, ganze Menge an Sport, den wir noch besprechen müssen, den wir bislang noch nicht besprochen haben. Aber das hier gleich bei meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.
Das Spiel meines Lebens, das Olympia-Special zu Olympias 1992 in Barcelona. Axel Goldmann und ich teilen unsere Erinnerungen an dieses Olympia. Axel war vor Ort, ich war leider zu Hause, beziehungsweise leider zu Hause. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel mehr mitbekommen als Axel, der aber vor Ort die ganze Stimmung genossen hat. Und Axel, wir müssen ein bisschen über die Leichtathletik-Wettbewerbe sprechen, weil es hat damals Wettbewerbe gegeben, die man auch heute noch nur mit Barcelona 92 verbindet. Oder beziehungsweise, wenn man Leute anspricht und sagt, hier, wenn du mir ganz schnell was sagen sollst zu Olympia 92, was fällt dir ein? Und es fällt jedem die 5000 Meter von Dieter Baumann ein.
Mir nicht, aber okay.
Ja, Dieter Baumann hat damals...
Also ich habe es dann zu Hause schon mitbekommen.
Ja.
Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich es vor Ort überhaupt nicht mitbekommen habe.
Dieter Baumann hat damals die 5000 Meter gewonnen in einem absolut dramatischen Rennen, als er auf der letzten Runde dann tatsächlich noch eingekesselt war von seinen Mitläufern und dann die Lücke gefunden hat und dann am Ende die Goldmedaille geholt hat. Wer dafür berühmt geworden ist oder wer damals schon berühmt war für die Leichtathletik-Kommentare, das waren Dieter Adler und Gerd Rubenbauer. Und diese 30 Sekunden, die sie damals in der ARD kommentiert haben, diese letzten 200 Meter von Dieter Baumann, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Die hört ihr nämlich jetzt.
Ja, da haben sie ihn eingekesselt. Da haben sie ihn eingekesselt. Er guckt, kommt er da raus?
Er hofft darauf, dass Ondieki nach vorne geht, damit er nach außen ziehen kann.
Ja, jetzt muss er den Butaib auch noch vorbeilassen. Und in dem Moment geht's vorne ab. In dem Moment ging vorne die Post ab und da hat Baumann eine ganz schwierige Position. Aber er kommt nochmal. Ondieki ist geschlagen. Kommt Baumann noch ran?
Jetzt muss er innen durch. Die Lücke wäre da.
Paul Bitok, fitter Bölzer.
Die Lücke ist da.
Geht er lang.
Baumann.
Das geht doch.
Baumann gewinnt. Baumann wird Olympiasieger.
Baumann ist Olympiasieger. Dieter Baumann von der Schwäbischen Alb.
Auch 25 Jahre später, tatsächlich muss ich sagen, dass mir da immer noch Gänsehaut über den Rücken läuft, weil das war damals ein sehr, sehr emotionaler Kommentar von Rubenbauer und Adler, die meiner Meinung nach die beste Kombination waren für Leichtathletik. Was man über Gerd Rubenbauer nicht häufig sagt.
Noch vor Thiele und, wie heißt er,
der andere? Sigi Heinrich.
Sigi Heinrich?
Ja, tatsächlich noch vor Thiele und Heinrich. Ich bin halt somit mit Rubenbauer und Adler aufgewachsen und deswegen war es, das gehörte für mich zusammen. Irgendwann kamen dann ja auch im ZDF noch Wolfgang Poschmann und Jörg Leisel dann auf oder Poschmann-Leisel auf. Das war auch in Ordnung, aber ich war immer Team Adler-Rubenbauer tatsächlich.
Okay. Na? Ja, also ich habe leider Gottes von der Leichtathletik nicht viel mitbekommen. Man hat halt abends, wenn man dann wieder im Hotel war, hat man dann natürlich noch die Tageszusammenfassung gesehen und hat sich das dann alles komprimiert angeschaut, aber natürlich im spanischen Fernsehen mit spanischem Kommentar. Und die Eindrücke, die man selbst vom Tag hatte, waren halt eigentlich viel zu erdrückend, als dass man groß dann noch über Fernsehprogramm gesprochen hat.
Das ist ja genau das, was ich auch immer, wo ich immer denke, muss ich unbedingt zu Olympia hin, weil ich möchte ja so viel wie möglich sehen. Ich habe Olympia London 2012, habe ich irgendwann zusammengerechnet, habe ich über 200 Stunden Olympia geguckt. Ob ich das so hätte hinbekommen können, wenn ich dort in London vor Ort gewesen wäre. Deswegen ist für mich ja eigentlich Olympia die beste Fernsehunterhaltung, weil ich dann alles sehen kann. Und
ja, ganz sicher nicht. Also Olympia ist sicherlich vor Ort. Oder für mich war es damals einfach vor Ort ein unglaubliches Erlebnis.
Ja.
Allerdings habe ich ja noch nie so wenig von Olympia mitbekommen, wenn man es dann rein auf das Sportliche komprimieren möchte. Sondern ich habe es nur, oder meine Erinnerungen an Barcelona 92 sind meine Erinnerungen, die ich selbst hatte. Also es sind keine Erinnerungen an irgendwelche Events, die ich nicht selbst miterlebt habe.
Dann helfe ich dir jetzt nochmal ein bisschen auf die Sprünge, weil es gab so ein paar Highlights dann noch in der Leichtathletik, die will ich nicht unerwähnt lassen. Da waren zum Beispiel die 10.000 Meter der Herren. Khalid Skar aus Marokko und Richard Chilimo aus Kenia führten lange Zeit dann immer zu zweit und haben sich dann auch in der Führungsarbeit abgewechselt und so weiter. Und das war ein sehr, sehr spannendes Rennen, bis sie dann Skars Landsmann Hamu Butayeb überrundeten und der sich auf einmal vor die beiden setzte und dann das Tempo so ein bisschen drosselte und damit Richard Chelimo so ein bisschen aus dem Konzept brachte. Es gab dann große Buhrufe im Stadion während des Rennens noch, weil jeder gesagt hat, okay, da wird hier geschummelt von den Marokkanern. Irgendwann hat ein Ordner oder beziehungsweise ein Offizieller dann Hamou Boutayeb, den Überrundeten, aus dem Rennen rausgenommen, sodass die beiden anderen ihr Rennen zu Ende bringen konnten. Kraditska hat die 10.000 Meter tatsächlich gewonnen, wurde aber hinterher disqualifiziert, weil gesagt worden ist, es gab Absprachen mit ihm und Boutayeb. Richard Chelimo wurde die Goldmedaille anerkannt, aber am nächsten Tag nach Einspruch der Marokkaner wurde Ska dann diese Goldmedaille zurückgegeben. Und das war eine der großen Aufreger in den Leichtathletikwettbewerben 92 bei Barcelona. Dann Carl Lewis, der sich nicht für die Sprintwettbewerbe qualifiziert hatte. Carl Lewis 88 und 84, natürlich mit den Goldmedaillen, 88 mit dieser Geschichte mit Ben Johnson dann noch zu. Der hat nur den Weitsprung gewonnen und konnte dann aber als Ersatzmann bei der 4x100-Meter-Staffel noch gewinnen. Vom Santa Monica Track and Field Club, Axel. Sind deine Erinnerungen an Carl Lewis?
Um, 84. Ja. Also 88, nee, habe ich nicht mitbekommen.
Ja. Und dann müssen wir noch gerade drüber sprechen über Heike Henkel, die damals Goldmedaille geholt hatte im Hochsprung. Heike Henkel war toll. Die hat 2092 schon einen neuen Hallenweltrekord aufgestellt mit 2,7 Meter und hat dann bei den Olympischen Spielen hat sie mit 2,2 Meter dann diese Olympischen Spiele gewonnen. Einen Tag vorher hatte Heike Drechsler schon den Weitsprung gewonnen. Damals war ja auch zum ersten Mal das ein gemeinsames deutsches Team. Keine DDR mehr, sondern das erste gemeinsame Team. Und damals in der Leichtathletik noch mit vielen Medaillen für Deutschland dann auch.
Mhm.
Ne? Und über Tennis müssen wir noch reden, Axel. Es tut mir leid, das ist auch nicht so unbedingt dein Sport, aber es ist halt mein Sport und über Tennis müssen wir noch reden. Und ich war großer Boris Becker-Fan. Und 92 bei Olympia 92 im Einzel auf Sandplatz, da wusste man vorher schon, Mann, Becker wird nicht so richtig große Chancen haben, da eine Medaille zu gewinnen. Aber wie er sich da zum Beispiel in der ersten Runde gegen den Dänen Christian Rüth damals schwer getan hat und nur in 5 Sätzen gewonnen hat und dann hinterher gegen Fabrice Santoro ausgeschieden ist in 4 Sätzen, das war ganz, ganz schlimm. Aber dafür hat er dann die Goldmedaille im Doppel geholt. An der Seite seines verhassten Kollegen Michael Stich. Damals wurde ja eine große Rivalität den beiden nachgesagt, nachdem Stich 1991 das Wimbledon-Finale gewonnen hatte. Und 92 gewannen sie aber im Doppel zusammen gegen Pete Norwell und Wayne Ferreira im Doppelfinale aus Südafrika.
Merkwürdigerweise habe ich dieses Bild im Kopf.
Wie die beiden
sich nach
umarmen.
Nach dem gewonnenen Matchball in die Arme fallen.
Ja.
Das habe ich im Kopf, aber gesehen habe ich es natürlich auch nicht. Aber das ist wahrscheinlich so ein Bild, was in Deutschland bis man es satt war, wiederholt wurde.
Ja, Becker
deshalb.
Becker stand am Netz und es gab diesen Fehler der Südafrikaner. Becker schmeißt den Schläger weg und hatte eine Mütze auf und dann umarmen sich die beiden und Beckers Mütze verrutschte da so ein bisschen. Und,
Ja, das habe ich im Kopf noch.
Ne? Und das waren so die großen Momente tatsächlich aus deutscher Sicht. Aus der deutschen Sicht gab es in der Leichtathletik noch einen Wettbewerb, die 400 Meter der Herren Derek Redmond aus Großbritannien. Der hatte damals war damals Medaillenkandidat und ist im Halbfinale nach 200 Metern ist er zusammengebrochen, weil er sich so irgendwie eine Sehne gerissen hatte im Oberschenkel oder Muskelfaser oder was. Und dann ist er auf der Tatanbahn zusammengebrochen, aber wollte das Rennen nicht aufgeben, sondern ist dann humpelt, gestützt von seinem Vater ins Ziel dann eingelaufen. Auch einer der großen Momente 92. Es hat ja, Olympia ist immer ein Ort, wo es dann diese großen Sehnsuchtsmomente beziehungsweise die großen pathetischen Momente gibt.
Absolut, absolut. Dafür ist Olympia gemacht. Ich kann mich noch relativ genau erinnern, als der Deutschland-Achter, ich glaube, war es 96, als sie gewonnen haben. Ich bin
88 haben sie gewonnen auf jeden Fall.
Ja, als der Deutschland-Achter gewonnen hat, das war ganz hervorragend. Und natürlich ist Olympia wie gemalt für Springen und Dressurreiten.
Absolut.
Das ist ja. Ne?
Nicole ja, Opoff hat 92 Goldmedaille geholt.
Also ich weiß noch, wie die deutsche Nationalmannschaft der Springreiter /innen da Gold geholt hat. Und die Deutschen durften im letzten Lauf, durften sie sich einen Fehler erlauben, aber dann durfte kein Zeitfehler mehr passieren. Ja. Und das Herz schlug mir im Hals, Andreas. Ich konnte nicht mehr hingucken, so aufregend war das.
Ja, total.
Was halt einfach sehr irrational ist.
Total. Und Springreiten ist überhaupt so gar nicht in meinem Fokus während eines normalen Wettkampfjahres. Aber bei Olympia tatsächlich, wenn früher Hans-Heinrich Isenbart dann irgendwann dann gesagt hat, ja, jetzt darf sich Ludger Beerbohm nur noch einen Zeitfehler leisten und da kommt der Dreifach-Ochser und so weiter. Das ist schon sehr, sehr dramatisch dann. Und man verbindet
absolut,
ja auch die Stimmen.
Absolut. Und ja, also wirklich, das Herz schlug mir im Hals.
Ja.
Das ist das letzte Mal, als ich das erlebt habe, hat Markus Wasmeier Gold im Slalom geholt.
Damals war ich
auch komplett ausgerastet.
Wo war die Brille da vom Links gerissen hat, ne? Ach ja, großartig.
Das ist Olympia und deshalb mag ich diese Berichterstattung über die European Broadcasting Union da macht, mag ich halt sehr, dass man sich im Prinzip von jedem Wettkampf Bewegtbilder angucken kann und dass ich nicht auf dieses lineare Angebot von ARD und ZDF, die ja dann doch leider Gottes sehr den Fokus auf die deutschen Athleten legen, mir angucken muss. Und deswegen bin ich ein großer Fan von diesen Streams.
Ja. Also das alles angucken kann. Deutsche Fernsehen ist dann ja auch dafür bekannt, beziehungsweise ARD und ZDF, dass sie alle Stunde dann ihre Zusammenfassung machen und dass sie dann Live-Events dann auch verpassen, weil sie dann tatsächlich in irgendeiner Weise im Studio sind und jemanden interviewen, weil sie das für wichtiger erachten. Habe ich damals schon nicht verstanden. Deswegen war ich immer großer Eurosport-Fan, als sie dann Olympia übertragen haben, weil die tatsächlich nur auf diese Live-Angebote gegangen sind.
Absolut, absolut. Ich kann mich noch wie heute an 1996 erinnern, als wir im Urlaub am wunderschönen Staffelsee
schön.
Saßen und da war mittags, das war ja in Atlanta, das heißt mittags war dann die Tagesendzusammenfassung lief dann da gerade aus Amerika und da war Dieter Kürten im Studio und Dieter Kürten hatte entweder sehr großen Hunger oder er hatte schon vorher sehr, 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 sehr großen Durst gehabt.
Ja.
Weil Dieter Kürten hat uns zum Mittagessen beglückwünscht praktisch. Er hat also die Zuschauer in Deutschland, hat er gesagt, ja, sie sitzen ja jetzt vor einem leckeren Braten oder einer Bratwurst oder Frikadellen, und dann gibt's richtige Kartoffeln dazu, vielleicht Schnippelbohnen oder Salat, sowas. Wir haben hier ja nur dieses labbelige Brot und wir haben uns angeguckt und mussten uns so kaputt lachen, weil Dieter Kürten 30 Sekunden Gemüsesorten aufgezählt hat, was es jetzt bei uns eventuell auf dem Mittagstisch gibt.
Ja, das war. Ja.
Und das war so lustig, weil du ihm halt du konntest ihm ansehen, dass er so großen Hunger auf was Vernünftiges hat.
Er wollte Fastfood vermeiden.
Es war auf der einen Seite dramatisch, auf der anderen Seite war es vielleicht das Lustigste, was ich je im Fernsehen gesehen habe.
Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr viele, also es gibt ja sehr viele eindrückliche Erlebnisse dann ja auch. Als Johann Mühleck des Dopings überführt worden ist, hatte Norbert König mit ihm zum Beispiel Interview gemacht, was auch sehr, sehr beeindruckend war. Aber das ist dann einer der lustigen Momente, die es so gegeben hat. Und ich kann mich zum Beispiel an 88 Seoul noch erinnern, wenn man morgens den Fernseher eingeschaltet hat und die Übertragung noch da war, dann saß Magdalena Müller in einem Gartenstuhl, neben sich dann Frühstücksanrichtung, also in irgendeiner Weise war Frühstück angerichtet und dann hat sie von den Ergebnissen der Nacht erzählt. Das ist auch so eine Erinnerung, die ich an Seoul 88 habe, aber ja.
Die hatten auch damals diese, die Frauen hatten doch oft diese traditionellen Gewänder an, oder? Da haben sie die doch oft reingesteckt.
Ja.
Bei diesen bunten Berichten aus Olympia.
Ja,
das weiß ich auch noch. Ja, das, also wie gesagt, ich bin ein riesengroßer Olympia-Fan. Vom Sportlichen her und von der ganzen Atmosphäre vor dem Fernseher tue ich mich halt schwer, ob London 2012 oder Sydney 2000. Aber einmal vor Ort gewesen zu sein und das noch in einer Zeit, wo alles im Prinzip möglich war. Also du konntest dich halt einfach, wie eben schon gesagt, konntest dich halt einfach in den Olympischen Park setzen und da kamen dann irgendwelche Athleten an und haben sich halt 3 Meter weiter hingesetzt und haben, weiß ich nicht, gepicknickt. Das war einfach unglaublich fantastisch.
Axel, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir hier 92 Olympia in Barcelona zu teilen.
Ja, likewise. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, diese Sendung zu hören. Wenn euch das gefällt, was ihr hört mit Spiel meines Lebens, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung auf iTunes. Und ansonsten stay tuned. Es gibt noch sehr, sehr viele andere Sendungen zu Olympia und ja auch die große Olympia-Berichterstattung von meinsportradio.de während Rio 2016. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.